kenne ja euren Pastor sehr gut. Wir sehen uns immer auf Konferenzen, Pastorenkonferenzen, anderen Konferenzen. Habe ich mich gefreut, dass er mich angerufen hat, vor ein paar Wochen gefragt hat, hey Jens, könntest du nicht mal einen Sonntag übernehmen? Und es hat gepasst vom Termin, da freue ich mich, hier bei euch zu sein. Es ist immer schön, zusammenzukommen mit anderen Christen und Gottes Wort auszubreiten und gemeinsam einfach schöne Zeit mit Gott zu verbringen. Ich bin ich bin freiberuflich tätig als Trainer, mache Trainings, Verhaltenstrainings nennt sich sowas, das hört sich gefährlich an. Also ich schule bei der Bahn die Disponenten, das sind sowas wie die Fluglotsen. Und so habe ich etwa schon 300 Männer und Frauen vor mir sitzen gehabt in diesen verschiedenen Trainings. Und das ist immer ganz interessant, wenn die dann da am Anfang sitzen, aus ganz Deutschland verteilt, ja, kritischer Blick und von Schwabenländle über, vom Schwabenländle über Frankfurter Bursche bis nach Norden, irgendwo eine Worte erkannt. Alle vereint eins und das ist interessant. Ich mache am Anfang so eine Vorstellungsrunde und dann stellen die sich gegenseitig vor. Ja, das heißt, zwei stellen sich immer gegenseitig vor und dann frage ich unter anderem, sollen die sich dann befragen, was stört euch denn an Mitmenschen und was schätze ich an Mitmenschen besonders? Und das ist interessant, da haben alle 300 Teilnehmer, ohne dass sie sich absprechen konnten, immer identisch das Gleiche geantwortet. Was meint er, was das ist? Was wünschen sich Menschen an anderen Menschen? Ich sag's: Ehrlichkeit, Treue, Offenheit, Zuneigung, Liebe. Das ist Querschnitt über Bahndisponenten, also Fluglotsen der Bahn, sag ich mal. Die Fluglotsen der Bahn, Querschnitt durch ganz Deutschland, vom Norden bis Süden. Und was sind das für Werte, frage ich? Das sind biblische Werte, nach denen sich die Menschen sehnen. Ich erzähle da ja nun jetzt, dass ich Pastor im richtigen Leben bin, gleich am Anfang. Ich erzähle es Ihnen dann selber schon, natürlich. Aber in diesem Moment wissen die das noch nicht. Das ist die erste Aktion, die wir da zusammen machen. Und das ermutigt mich immer, wenn ich sehe, dass da Menschen sitzen, die so eine tiefe Sehnsucht im Herzen haben. Das ermutigt mich auch, immer weiterzumachen im Dienst, so schwierig im Dienst oder sei es jetzt im Dienst oder als Christ allgemein, weiterzumachen, den Mut nicht zu verlieren, weil die Menschen sehnen sich nach dem, was wir eigentlich dabei haben, im Gepäck als Christen. Sie sehnen sich danach. Und das ist eine wunderbare Sache. Ich habe lange überlegt, hatte ein Predigtthema, das habe ich gestern Morgen wieder über den Haufen geschmissen, habe alles eingeschreddert, was ich eigentlich sagen wollte und habe gestern dann ein anderes Thema ausgegraben, was mich total angesprochen hat. Da wird es nämlich darum gehen, was der Heilige Geist in uns eigentlich bewirkt. Beim Heiligen Geist, da denken wir immer an schreckliche Sachen, viele jedenfalls, nicht alle, aber manche denken, was ist das? Ja. Und deshalb freut mich das, dass wir heute einfach mal uns ein bisschen damit auseinandersetzen und ein paar Dinge sehen, die auch durchaus damit zu tun haben, was ich eben gesagt habe, nämlich Sehnsüchte von Menschen. Ja. Ich bete mit uns noch gerade und dann legen wir los. Vater, ich danke dir für die Möglichkeit, hier sein zu können. Ja, es ist toll, mit Geschwistern dir zu dienen an einem Sonntagvormittag. Ja. Ich bitte dich, dass du jetzt mit deinem Geist kommst und dass du segnest und dass du jedem der hier Anwesenden und weit darüber hinaus noch durch diesen Gottesdienst heute zu Menschen sprichst. Mach uns zu Werkzeugen in deiner Hand und lass das ein Morgen sein, Herr, wo diese Werkzeuge ein bisschen geschärft werden, vielleicht ein bisschen stumpf geworden, und deshalb bitte ich uns, dass du uns immer wieder neu schärfst und dass das ein Stück weit heute Morgen passiert. In Jesu Namen. Amen. Okay, Frank von Assisi, den kennt jeder. Ne? Jeder kennt das irgendwie. Das hat ja schon so einen klangvollen Namen. Franz von Assisi, jeder strahlt. Aber das war nicht immer so ein toller Typ. Ja? Der hieß früher Giovanni Bernadore und war ein verwöhnter Lümmel. Sohn eines Kaufmanns, reich aufgewachsen. Man kann das Elternhaus sich noch heute angucken in Italien. Also war ich ein ziemlich schlimmer Finger. Mit Jesus und mit Glauben hat er überhaupt nichts am Hut gehabt. Ja. Er führt ein absolut fröhliches Leben, wollte Ritter eigentlich werden, das wissen die wenigsten. Er wollte Ritter werden und war mehr für Abenteuer. Nun, mit dem Rittersein, das hat nicht so lange funktioniert. Irgendwo war er in einer Schlacht und ist schwer verwundet worden. Und Gott hat diese Verwundung benutzt, um diesen Mann zu ihm zu ziehen. Er ist dann gläubig geworden, er hat sich bekehrt und wurde dann befreit aus der Gefangenschaft, ging zurück nach Assisi und hat dann immer mehr mit Gott zusammen erlebt. Und eckte dann nach bestimmter Zeit auch mit seiner wohlhabenden, behüteten, schönen Familie mehr und mehr an. So hat er also einige Tuchballen aus dem Besitz seines Vaters verkauft, das ist ganz interessant, und hat die für gute Zwecke eingesetzt, die Erlösung. Da war sein Vater natürlich sauer und hat ihn zur Rede gestellt. Und da war auch ein Bischof dabei bei diesem Gespräch, wo der Franz von Assisi, so hieß er nämlich dann wirklich inzwischen, denn, nein, so hieß er nicht wirklich, aber so ist sein eigentlicher Name dann gewesen. Ja, und so wurde er dann zur Rede gestellt vor den Augen des Bischofs und viele Zuschauer waren da. Und da hat er sich der Überlieferung zufolge alle seiner Kleider entledigt und floh nackt von dieser Stelle mit den Worten: Weder Geld noch Kleider will ich, von jetzt an nenne ich nur noch einen meinen Vater, nämlich den im Himmel. Das ist schon ziemlich krass eigentlich. Ja. Und ab dann hat sich sein Leben wirklich nochmal drastisch verändert. Er hat dann wirklich sein Leben dafür eingesetzt, Jesus zu dienen, seinem Vater im Himmel zu dienen ab diesem Tag. Seine Braut war ab diesem Tag so Armut, hat er gesagt. Und er hat dann Gutes getan. Was ihn dann auszeichnete im Rest seines Lebens, war ein tiefer Ernst, glühende Liebe zu Gott und vor allen Dingen eine Zuneigung zu den Menschen. Und das Schöne ist es, dass die Menschen das spürten. Sie spürten das. Er hat nicht davon geredet, sondern sie haben das gespürt. Und so ging von ihm so viel aus, dass er so viel Menschen Kraft gegeben hat und Hoffnung gemacht hat. Und was wir uns heute anschauen ein bisschen, ist, was ist das, was von diesem Mann ausgegangen ist? Was ist das, was auch von uns ausgehen kann? Wir gucken uns mal in der Apostelgeschichte, eigentlich die Pfingstgeschichte an, passt ja gut vor Ostern. Die Pfingstgeschichte, Apostelgeschichte 2, oder Apostelgeschichte 2 lesen wir. Und als der Tag des Pfingstfestes, also 2,1 ab Anfang, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ja, es wird viel über den Heiligen Geist gesprochen, es wird viel geschrieben über den Heiligen Geist. Ne? Es werden auch viele Dinge getrieben, die uns vielleicht etwas befremden. Vielleicht habt ihr das eine oder andere schon erlebt. Deshalb ist das, denke ich, ein schönes Thema, das mal von einem anderen Perspektive ein bisschen zu beleuchten. Denn Johannes der Täufer hatte schon darauf angespielt. Wir lesen das in Matthäus im 3. Kapitel. Ihr kennt das, ihr braucht es nicht aufschlagen. Da hatte Johannes der Täufer über Jesus gesprochen und hatte gesagt, ich taufe nur mit Wasser. Ich bin es nicht. Aber nach mir wird einer kommen, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Ein Hinweis auf die Taufe mit dem Heiligen Geist, auf den Heiligen Geist. Und dann in der Apostelgeschichte 1 hatte Jesus ihnen selber das schon angekündigt. Apostelgeschichte 1, da sehen wir, da waren sie zusammengekommen und fragten den Herrn: Ja, Herr, wann stellst du die Zeit für Israel das Reich wieder her? Also mit anderen Worten, wann kommst du wieder? Ja, eine ganz aktuelle Frage ja heute. Man merkt es ja, viele reden darüber, ist das jetzt die Endzeit oder ist es nicht? Interessant, dass Jesus an dieser Stelle antwortet Und er sagt, es steht euch überhaupt nicht zu, Zeitpunkt zu wissen, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Aber dann sagt er es, aber ihr werdet Kraft empfangen, sagt er dann. Ihr werdet Kraft empfangen, das ist viel wichtiger. Denn wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr diese Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, auch in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Und dann, wir wissen es, wurde Jesus vor ihren Augen in den Himmel gehoben, Christi Himmelfahrt. Das ist das Letzte, was er gesagt hat. Aber das ist interessant. Die Antwort auf die Frage, Herr, wann wirst du dein Königreich aufrichten, ist nicht die direkte Antwort, sondern er sagt, Jungs, macht euch da mal keine Gedanken drüber, aber ihr werdet Kraft empfangen, eine Kraft empfangen. Dieses Wort Dynamis aus dem Griechischen, die Fähigkeit, das ist eine Fähigkeit, eine innewohnende Kraft zu haben mit Vollmacht. Das ist das Wort. Jesus sagt hier, dass die Jünger und später auch alle Gläubigen eine Kraft empfangen, eine konkrete Kraft bekommen werden, eine Kraft Gottes, die etwas bewirken wird, etwas Vollmächtiges bewirkt. Als ich 13 war, 12, 13, 14, 15, diese Jahre hintereinander war ich an Ostern, also jetzt in der Zeit immer zum Austausch mit einem französischen Austauschschüler in Poitiers, Puy-l'Enchard, kleiner Ort bei Poitiers, bestimmt 5 Jahre hintereinander. Und wir waren so richtige Lümmels halt. Michael Börsch hieß der andere, Jens Maxner hieß ich. Und dann haben wir, weil wir nichts zu tun hatten, haben wir Bomben gebaut. Also ich rede hier nicht von kleinen Krachern, sondern wir haben so Gaskartuschen. Ja, ich rede hier also von den blauen Gaskartuschen, ja, oder noch größer. Haben wir mit Sachen aus irgendwelchen Unkrautabteilungen, gab es irgend so ein Unkrautvertilgungsmittel, das haben wir dann mit Zucker und Kohlenstoff, ich weiß nicht, wir haben es gemischt und dann haben wir das stundenlang oben eingefüllt durch die kleine Öffnung und waren dann erstaunt, was wir da eigentlich produziert hatten, als wir das Ding gezündet haben. Alleine das ist schon ein Wunder, dass ich noch hier stehe. Wir hatten wirklich eine richtige Bombe gebaut. Ja, wir haben nichts Böses gemacht, wir haben dann irgendwo in der Wiese eine Tonne gesprengt, also es war keine Gefahr, wir waren keine Terroristen. Aber die Kraft hat uns überrascht. Das war diese Dynamis, wir waren doch sehr angetan. Also ich weiß noch, wir hatten so ein Ölfass, das wiegt naja, 30, 40 Kilo, so ein schweres Metallölfass über die Bombe gestellt, haben das Ding dann gezündet und waren überrascht, dass dieses 30, 40 Kilo Ölfass bestimmt 15, 20 Meter in die Luft geflogen war und völlig zerrissen war. Ja, Dynamis, Bomben. Jetzt kennt ihr mich, wisst, was in mir steckt. Aber Gott hat auch an mir eine Menge verändert. Aber wichtig ist es, das zu sehen, dass wir diese Kraft, dass wir Kraft in uns haben können. Kraft, nicht um Bomben zu legen, sondern eine positive Kraft. Eine Kraft, die uns Gott gibt. Warum? Und das steht hier, denn Jesus sagt es, ihr werdet meine Zeugen sein, in der Apostelgeschichte 1. Er gibt diese Kraft und dann sagt er, ihr werdet eine Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, mit dieser Kraft. Und das ist das Schöne, ne? Mit dieser Kraft, dieser Zusammenhang, seht ihr den? Der Schwerpunkt liegt hier auf der Tatsache, dass wir seine Zeugen sein werden. So wie Franz von Assisi, dass Menschen sagen, da ist was. Was ich auch haben möchte. Da ist eine Kraft. Ich sehe da hinten sitzt, saß vorhin eine Frau, ihr braucht euch jetzt bitte nicht umdrehen, auf der Terrasse und hat sich gesonnt. Ich dachte erst, die Terrasse gehört zur Gemeinde. Wir sind Zeugen. Wie auch immer. Ja. Wir sind Zeugen. Wir werden beobachtet. Immer. So wie Franz von Assisi. So wie Jens Maxner, so wie jeder hier. Und dafür stattet uns Gott mit Kraft aus. Mit diesem Dynamit, Dynamis. Damit wir Zeugnis sind, für, das sagt er uns auch, für zunächst in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt, für die ganze Welt. Eine Kraft. Es geht also nicht nur darum, gewaltige Dinge zu tun mit dem Dynamit, ja, mit der Kraft des Heiligen Geistes, eben nicht so rumzulaufen, nur hier mal eine Bombe zu zünden und da mal eine Bombe zu zünden, sondern es geht darum, an der Weiterentwicklung von Gottes Reich mitzuwirken. Denn das sagt Jesus hier. Ihr werdet eine Kraft haben, Ihr werdet meine Zeugen sein und es geht um Weiterentwicklung des Reiches. Judäa, also Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Seht ihr die Steigerung da drin? Die Früchte dieser Dynamis, das ist das Schöne, die Früchte dieser Kraft, die Ergebnisse, die Auswirkungen. Ne? Ein Apfelbaum ist was Schönes, nur wenn er nichts trägt, taugt er nichts. Ja, Jesus hat das an einer anderen Stelle nicht zum Apfelbaum, aber hat es auch mal gesagt. Die Früchte sind ganz, ganz entscheidend. Und das sind eben die zwei Komponenten des Geistes, des Heiligen Geistes, von denen diese eine Komponente immer ein bisschen übersehen wird. Wenn wir an den Heiligen Geist denken, denken wir immer an die zweite Komponente. Die zweite Komponente sind die typischen Geistesgaben. Da gehe ich auch gleich. Und das, was der Heilige Geist tut, Zeichen, Wunder, wir besprechen es gleich. Aber die erste Komponente des Heiligen Geistes ist genau das, was meine Schüler da als Sehnsucht in ihrem Herzen tragen. Wenn sie sagen, ja, sie sehnen sich nach Ehrlichkeit, nach Offenheit. Sie hassen Arroganz, Überheblichkeit. Sie hassen es, betrogen zu werden, jedem Menschen nicht vertrauen zu können. Das ist genau diese Früchte, nach denen sich die Welt sehnt. Sie sehnt sich danach. Ich erlebe es jede Woche. Jede Woche mit meinen Teilnehmern, Lehrgangsteilnehmern. Und die Bibel lehrt uns ganz genau, was Früchte des Geistes sind. Galater 5,22, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das aufschlagen. Da steht das. Ihr braucht es auch nicht aufschlagen, ich fasse es nochmal zusammen. Hier steht, die Frucht des Geistes aber ist, und dann kommt eine schöne Liste, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung, je nach Übersetzung, die ihr habt. Das sind genau die Punkte, nach denen sich Menschen sehen. Unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Ehefrauen für die Männer, die Ehemänner von Frauen. Danach sehnt sich der Mensch. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Früher hatte ich so, ich bin noch nicht so lange Christ. Also ich bin jetzt 48, mit 15 Jahren Christ, 33 Jahre kein Christ gewesen. Ich glaube, ich verstehe noch, wie Menschen ticken, die mit Jesus nichts am Hut haben. Ich glaube, ich habe das nicht vergessen. Aber trotzdem war die Gefahr da, irgendwo in so eine Arroganz zu kommen, bei mir selber auch, nach dem Motto, ja, wir haben es ja geschafft, aber die da draußen, ja, die Welt, das Fleisch, die Werke des Fleisches, Galater sagt das hier auch, was das ist, das zu trennen, arrogant zu trennen. Und seit ich diese Lehrgänge mache und wieder mit Menschen so richtig zu tun habe, mit ihren Sorgen, Nöten, Wünschen, beginne ich selber zu spüren, wie Gott mir zeigt, da draußen sind Menschen, die gleichen Sehnsüchte haben wie Christen auch. Die gleichen Wünsche haben. Entscheidend ist, dass wir genau mit diesen Punkten, wenn wir selber Menschen begegnen, wenn wir in diesen Punkten ihnen zeigen, dass sie Hoffnung haben können, dann sind sie offen für das Evangelium, dann werden sie offen für die Dinge, die wir ihnen anzubieten haben. Damit können wir Zeugen sein, mit den Früchten des Geistes. Jesus bietet es uns hier selber an, indem wir es erst einmal selber gesagt hatten in der Apostelgeschichte und wir hier in Galater sehen wir es nochmal. Die Früchte des Geistes. Wenn wir vertreten Gott, wenn die Menschen in uns, in unserem Verhalten das sehen, was hier die Frucht des Geistes ist. Aber diese Komponente kann man sehr gut hinter Nebelwolken von Dynamis natürlich verstecken. Ja, das ist eine Gefahr. 7 Jahre bin ich jetzt Pastor in der Gemeinde in Gießen, deren Aktivitäten momentan ruhen. Aber 7 Jahre lang habe ich eine Menge gelernt, wo Gott meine Frau, mich und auch die Kinder geformt hat. Viele Menschen wollen die Dynamis sehen, die Bomben, das Wichtige. Und dabei liegt es hier im Einfachen oft. Ich persönlich glaube, dass Gott uns hier einen ganz wichtigen Hinweis gibt, dass Jesus selber hier seinen Jüngern einen ganz wichtigen Hinweis gibt. So ähnlich wie er das gemacht hat mit das wichtigste Gebot ist, ein jeder soll seinen Bruder lieben, wie sich selber. Ihr kennt die Stelle alle. Ich glaube, dass das Jesus hier mit einem ähnlichen Rahmen und uns was ganz Wertvolles gegeben hat, indem er sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet Zeugen sein. wenn ihr Früchte erkennen lasst. Das ist eine wunderbare Verheißung. Die Frage ist, sieht man das bei uns? Das müsst ihr wissen. Für euch. Ich für mich. Nämlich diese Checkliste mal durchzugehen. Wie steht es mit Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung? Da hinten sitzt meine Familie, die könnten euch eine Bände erzählen. Über mich. Um meine Kämpfe. Ja, es ist wichtig, da ehrlich zu sein. Aber entscheidend ist es, dass wir auf dem Weg sind und dass wir sehen, Mensch, das sind Punkte, da möchte ich Jesus einfach noch viel ähnlicher werden. Ja, und dann natürlich die anderen Geistesgaben, natürlich, die gibt es auch. Die sind auch ganz, ganz wichtig. Nicht mehr, nicht weniger, aber beides ist eben zu sehen. Sowohl diese Früchte, als auch dann die eigentlichen Geistesgaben. Aber diese Geistesgaben, die wir eigentlich kennen, die sagt 1. Korinther, nennt die, ja, Worte Weisheit, also 1. Korinther 12, Abvers 8, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Glauben, also dieser besondere Glaube in schwierigen Umständen. Dann die Gabe der Heilung, Wunderwirkungen, Weissagungen, Unterscheidung der Geister, Sprachengebet, Zungenreden, Auslegung des Zungenredens, Zungengebetes. Das sind die Geistesgaben. Und da denkt man ja doch zuerst dran. Ehrlich, ne? Wenn man über den Heiligen Geist spricht. Aber schön ist es, dass Gottes Wort, wenn wir uns damit beschäftigen und ein bisschen reinspringen, diese Ausgewogenheit uns gibt. Also zum einen der erste Punkt, diese Früchte des Geistes, ganz wichtig. Und dann die eigentlichen Geistesgaben. Und ehrlich gesagt, meine Beobachtung ist es, dass Menschen damit nicht unbedingt jetzt, wie soll ich das sagen, sich davon gar nicht so überzeugen lassen. Also Nichtchristen, Menschen, die mir so begegnen, jeden Tag, indem ich mit prophetischen und Weissagungsdingen ihnen begegne. Meine Erfahrung ist, dass Menschen gerade in dem anderen Bereich sehr empfänglich sind. Was das hier nicht abschmälert oder mildert. Das sind Gaben, die Gott gegeben hat. Das sind wunderbare Gaben. Aber es geht eben nicht nur darum, nicht nur primär um die Zeichen und Wunder, sondern es geht letztendlich das, was Apostelgeschichte 2,21, wenn wir ein Stück weiterlesen, sagt nämlich Petrus, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Darum geht es. Letztendlich. Darum geht es. Das zeigt uns die Apostelgeschichte, das 1., 2. und 3. Kapitel. Wunderbar, diesen Bogen, den wir dort sehen. Erst wenn man das verstanden hat, kann man sich mit dem, was da passiert, beziehungsweise an jedem anderen Ort der Welt, vorstellen, welche Kraft da drin liegt. Klar, dieses züngelnde Feuer, das war schon eine gewaltige Sache, dieses Brausen, was Sie da gehört haben. Ja, aber es geht nicht um das züngelnde Feuer an sich. Es geht um das, was Petrus hier gesagt hat. Dass Menschen die Wahrheit erkennen, die Wahrheit sie freimacht und sie umkehren und zu Gott finden. Nochmal, und das ist mir ganz wichtig, der Heilige Geist an sich, also ein Drittel der Dreieinigkeit Gottes, der Heilige Geist ist nicht ein Selbstzweck. Er ist ein Teil der Gottheit. Und so wirkt er in den Gläubigen. Das ist ganz wichtig, wie eine Impfung. Ich habe mich jetzt gegen Tetanus impfen lassen. Ich hätte mal vielleicht morgens keinen Sport machen sollen. Habe auf dem Weg zum Arzt eine halbe Stunde vorher noch 20 Liegestütze gemacht. Und dann habe ich eine Spritze gekriegt und konnte 2 Wochen meinen Arm nicht mehr bewegen. Das hätte ich vielleicht mal doch nicht so machen sollen. Aber diese Impfung an sich ist ja nicht um der Impfung willen. Hätte vielleicht die Pharmaindustrie gerne, aber die Impfung an sich ist ja nicht um der Impfung willen. Sondern es geht ja darum, dass sich Antikörper bilden, damit wir gesund bleiben. Und so ist der Heilige Geist auch nicht um des Heiligen Geistes willen, um der Sprengungen hier und der Sprengungen da, sondern es geht darum, dass Menschen zu Jesus finden. Dass Menschen einfach zu Jesus finden. Und wir haben das eben gesehen, der Apostelgeschichte, was wir gelesen haben, als der Tag des Passafestes da war. Das ist ganz wichtig hier zu sehen. Als der Tag des Passafestes da waren, waren hier die Gläubigen, die Anhänger Jesu alle an einem Ort versammelt. War das jetzt ein Zufall? Wann? Der Tag des Pfingstfestes steht hier. Erfüllt war, Entschuldigung. Als die Gläubigen sich jetzt hier versammeln alle, war das ein Zufall, dass die da stehen? War das ein Zufall? Sie warteten auf das Kommen des Heiligen Geistes. Und das finde ich so toll. Jesus hatte ihnen gesagt, bleibt in Jerusalem, wartet. Seid gehorsam, wartet in Jerusalem. Und dann wird der Heilige Geist kommen. Und das haben sie getan. Das ist die Frage, können wir das noch? Können wir warten? Können wir geduldig sein? Das ist wichtig. Ich selber, da könnt ihr meine Frau fragen, die würde euch das sagen, bin ein sehr ungeduldiger Typ. Ich glaube, ich bin schon etwas geduldiger geworden, aber nur etwas. Warten. Sie warteten, sie waren geduldig, sie vertrauten auf Gott. Sie hörten einfach, was Gott tun wollte. Sie waren alle an einem Ort zusammen. Das ist schön. Der zweite Punkt, denn drei Dinge sind wichtig, damit der Heilige Geist wirken kann. Das erste haben wir gesehen. Sie warteten. Der zweite Punkt, den finden wir in 1,14, also direkt zwischen den zwei Bibelstellen, die wir uns angeschaut haben, ist ganz wichtig, was zu dem Warten dazu kommt, das Beten. Sie beteten gemeinsam und sie beteten, das ist der dritte Punkt, einmütig. Wenn diese drei Dinge dazu zusammenkommen, Geduld, Warten auf Gott, Beten und vor allem die Einmütigkeit an einem Strang ziehen und das Ganze, das Herz auf Jesus gerichtet zu haben, dann kommt der Heilige Geist, das sehen wir hier. Wie ist es so in unseren Ehen, ne? Mit der Einheit im Geist? Wie ist es in den Gemeinden, in christlichen Werken? Wie ist es mit anderen Geschwistern, mit der Einheit im Geist? Ich habe oft erlebt, dass Dinge, Veranstaltungen, schöne Sachen eigentlich, die, glaube ich, auch von Gott geplant waren und die Gott machen wollte, zerbrochen sind, weil die Einheit im Geist nicht gestimmt hat. Weil wir diese Einheit nicht hatten. Leider. Was sind denn Dinge, die diese Einheit zerstören können? Nun, klar, Epheser 4,30 zeigt das, betrübt den Heiligen Geist nicht. Das in dem Zusammenhang wird da Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung und Bosheit genannt. Das sind so Gegenteile der Früchte des Geistes. Seht ihr das? 5,1, werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Das ist schön, Nachahmer Gottes zu werden. Nachahmer Gottes. Werdet Nachahmer Gottes. Wenn die Basis stimmt, wenn wir die richtige Ausrichtung haben, wenn wir so ein paar Dinge nur berücksichtigen, wie wir sie jetzt sehen, dann wirkt Gott durch seinen Geist durch uns und dann verändern sich Menschen. Und dann passiert das, was wir hier gesehen haben, das Brausen, was dann kam und dann im übertragenen Sinne, dann werden Menschen vom Heiligen Geist angesprochen. Dann tun sie Gottes Willen, dann wollen sie sich verändern. Wir lesen hier, dass es sogar plötzlich kam. Während sie dort sitzen, sie warten, sie beten, sie haben eine Einheit im Geist und plötzlich kommt Gott. Gottes Wirken ist nicht erzwingbar. Es ist nicht planbar. Nicht vorhersehbar. Ich bin Betriebswirt. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler sogar. Ich habe gelernt, von der Pike auf zu planen. Ich kann das. Aber ich musste lernen, in den letzten sieben Jahren als Pastor der Gemeinde, zum Teil schmerzhaft, zum Teil liebevoll von Gott geführt, dass Gottes Wirken nicht erzwingbar und nicht planbar ist. Nicht unvorhersehbar. Es geschieht nach seiner Zeit. So wie Jesus das eben auch gesagt hat, als die Jünger da fragten, ja Herr, wann wirst du denn wiederkommen? Ja, sagt er ihnen ja ziemlich direkt, das geht euch nichts an. Gottes Zeitplan ist nicht euer Zeitplan. Gott ist souverän in seinem Handel, zum Glück. Er ist der Autor. Er ist der Autor eines, ja, wunderbaren Buches der Bibel und er ist der Akteur. Er hat die Dinge in der Hand. Wir können aber die Bühne dekorieren, auf der Gott dann erscheint. Und das ist das Schöne. Erstmal unsere eigene, indem wir selber zu ihm gehören, aber vor allen Dingen auch in unseren Diensten, in unserem Verhalten zu anderen. Was es ist, haben wir ja eben schon gesehen. Also Gebet, Warten, dann die Heiligung in unserem Leben, die Früchte haben wir gesehen. Aber Gott ist der Akteur. Die Frage ist, ob wir ihm das zutrauen. Ja, und da bin ich wieder beim Thema, was ich in den letzten 7 Jahren so erlebt habe. Wir haben viele Aktionen geplant, Tag der offenen Tür der Gemeinde und wahnsinnige Sachen. Außer Spesen nichts gewesen, kann ich sagen dazu. Ich habe es gelernt, Gott die Bühne zu lassen inzwischen und dann nicht drauf rumzuspringen und auch irgendwie irgendwelche Kunststückchen auf der Bühne zu machen. Gott gehört die Bühne und er macht die Dinge. Auch hier in dieser wunderbaren Gemeinde, er macht das. Natürlich müssen wir auch was machen, das ist klar. Aber oft laufen wir eben vorweg und sagen, hier, Herr, hier bin ich und komm mir bitte nach. Das macht Gott von sich. Und dann ganz plötzlich manchmal. Wenn die Bühne gerichtet ist, macht er es ganz plötzlich. Plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen. Dann kommt es. Er macht es. Elia ist ein gutes Beispiel. Erste Könige. Ihr kennt Elia am Bach Krit. Da liegt er da, die Raben und alles. Wunderbar. Die Raben füttern ihn, ja. Chillig, wie man heute sagen würde. Easy going. So, und dann kommt er zu der Witwe und alles läuft eigentlich nach Plan super gut. Ja, mit dem Öl und dem Knaben, den er lebendig macht, genial. Und dann macht er Baals Propheten weg und Gott ist auf seiner Seite. Und dann kommt eine Frau, Isabel, ne? Und dann rennt er weg vor der einen Frau. Ist merkwürdig, ne? Hunderte von Baals Propheten erschlagen, dann läuft er weg vor einer Frau. Ist erstaunlich. Und dann legt er sich unter einen Ginsterstrauch und sagt, weil die Juden durften sich nicht selber umbringen, aber das, was er da sagt, deutet darauf hin, dass er eigentlich sich umbringen wollte oder nicht mehr leben wollte. Sagen wir so, Herr, ich will nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Und dann sagt Gott, bitte marschier mal da hin zum Berg. Und dann marschiert er da 40 Tage ohne Essen, gestärkt durch das, was Gott ihm gegeben hat. Und dann sitzt er da. Und dann kommt diese Szene, wo dann der Wind und Brausen und Erdbeben und alles wackelt und Feuer. Gott ist nicht drin. Und dann steht er und plötzlich war da ein ganz leiser Wind und ist auf einmal Gott drin. Das ist verrückt. Guckt euch, was dieser Mann alles erlebt hat, wo er sich von Gott getragen gefühlt hat, wo er Dinge selber gemacht hat, wo er marschiert ist. Wenn Gott kommt, dann kommt Gott. Dann kann ihn niemand mehr stoppen. Wir können die Bühne nur dekorieren. Wir müssen die Bühne sogar dekorieren, meine ich. Jesus hat zu Nikodemus gesagt, der da bei Nacht und Nebel sehr mutig, in Anführungsstrichen, sich zu ihm geschlichen hat. Johannes 3,6, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das ist wichtig zu sehen. Der Wind weht, wo er will. Pneuma, Geist. Der Geist wirkt, wo er will. Und manchmal muss Gott uns auch an den Punkt bringen, dass wir bereit sind, diese Dinge neu anzunehmen in unserem Leben. Bei Elia sehen wir das. Wir sehen das an vielen anderen Stellen auch. Und vielleicht seht ihr es in eurem Leben auch, dass es immer Momente gibt, wo Gott euch erst dahin bringt oder uns selber dahin bringt, dass wir wieder offen sind für das, was Gott eigentlich mit uns machen möchte. Denn als das Feuer dann hier kam in Vers 3, ja, diese Züngelnden, und das wird eben leider auch in christlichen Kreisen manchmal so überstrapaziert, denn was da, dass wir das unbedingt jetzt erleben müssen und das müssen wir doch irgendwie hinkriegen, dass das züngelnde Feuer kommt. Aber worum geht es? Es geht nicht um das züngelnde Feuer, ja, oder es zerteilen ihnen zerteilte Zungen wie vom Feuer. Nein, es geht um jeden Einzelnen da im Raum. Darum geht's. Es geht darum, dass Menschen individuell angesprochen werden. Natürlich ist es ein gemeinsames Erlebnis. Auch wir sind heute hier zusammen. Aber das Wirken des Heiligen Geistes ist individuell. Dieses Menschen ansprechen, das macht Gott Das ist das Wunder. Das ist das Geschenk der Gnade Gottes im neuen Bund. Es geht nicht um die Nation Israel als Ganzes, die geführt wird und geleitet wird. Um Israel geht es immer und um Israel wird es immer gehen, auch im neuen Bund. Aber hier geht es jetzt primär, in dem Thema geht es darum, dass jeder eine persönliche Entscheidung hat, und zwar für den Messias oder gegen den Messias des Volkes Israel. Und auch wenn wir uns schon für den Messias, für Jesus Christus entschieden haben, als unseren Retter und Erlöser, auch dann müssen wir immer wieder die persönliche Entscheidung treffen, ob wir weiter wachsen wollen, ob wir mehr Früchte des Geistes haben möchten, in uns haben möchten, ob wir selber stehen bleiben. Mit der Rettung hat das dann nichts zu tun. Da geht es um den Prozess der Heiligung, des Prozess des geistlichen Wachstums, wie die Bibel sagt. Und das macht mir sehr viel Mut, weil ich habe das wirklich schmerzhaft erlebt, dieses, ich plane alles und ich mache alles und Herr, hier bin ich und folge mir nach. Mir macht das Mut, wenn ich so eine Predigt wie heute hier sehe und vorbereite, dass Gott uns nie im Stich lässt und dass Gott immer mit uns weiterarbeitet. Aber bei meinen Trainings mache ich dann immer, wir arbeiten dann aus, wie man kommunizieren kann, sehr gut miteinander kommunizieren kann, was Menschen mögen, wie man Gesprächsstörer vermeiden kann. Und dann haben wir hier eine ganze Pinnwand voll gepinnt nachher. Übrigens alles biblische Themen letztendlich. Da steht dann zwar keine Bibelverse, die Leute sagen alle, oh, Wahnsinn, genial. Jede Karte, die dort hängt, ist im Grunde biblisch. Es steht nur nicht Bibel dran. Und deshalb finden sie es alles so genial. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann nehme ich immer ein Schild und pinne es über alles drüber, ein großes Schild, und sage ihnen, man muss es wollen, wenn ihr eure Kommunikation ändern wollt. Ja, ist ja so, ne? Man muss es wollen. Und das ist auch im Glauben so. Wir müssen es immer wieder wollen. Ich muss mich auch immer wieder neu entscheiden, den alten Jens auszumerzen, der dann immer mal wieder rauslugen will. Fragt meine Familie, ich habe sie mitgebracht, ihr könnt euch mit ihnen unterhalten. Die kennen mich. Dann kann ich keine Storys hier vorne erzählen. Aber wenn Gottes Geist Menschen dann ganz persönlich anspricht, das ist das Schöne, dann passiert auch wirklich was. Das sehen wir schön bei unserem Jüngsten. Er ist jetzt da unten, er ist mit runtergegangen. Wenn wir dem sagen, du musst das machen, ja, dann, ihr wisst das ja, wenn ihr vielleicht Erfahrung mit Kindern habt, ja, dann machen die das immer sehr gerne. Ja, wenn sie sagen, du musst das jetzt machen. Viel schöner ist es, zum Beispiel Thema Zähneputzen ist jetzt so ein Thema immer. Hasst er wie die Pest. Er hat schlechte Zähne. Und jetzt müssen wir dann immer ihnen das mit Druck, und wir haben alles schon probiert, Zuckerbrot und Peitsche, bildlich gesprochen, aber letztendlich muss er es verstehen, dass die Zähne gepflegt werden müssen. So ist das, denke ich, auch hier. Wenn Gottes Geist uns anspricht, dann passiert was. Ja. Und dann passiert im vierten Vers, sehen wir das dann sind alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja. Was war die Vorgeschichte? Wir haben es schon ein paar Mal gehört. Sie haben treu auf die Erfüllung des Versprechens hier gewartet. Sie erfangen den Heiligen Geist hier einfach im Glauben an dieses Versprechen und akzeptieren auch Gottes Zeitpunkt. Das hätte ja auch ein Tag früher oder zwei Stunden früher sein können. Ne? Stellt euch mal vor, vielleicht hatten die sich vorher schon mal getroffen, ist nichts passiert, wie ätzend. Sie haben aber nicht aufgegeben. Sie haben gewartet. Geht sowas heute noch? Das ist jetzt natürlich die Frage, wo sich die Christen natürlich dann auch wieder natürlich Fragen oder unterschiedliche Meinungen haben. Zum einen gibt es die, die also das sehr stark sehen, ich will das diplomatisch formulieren, also die sehr stark fokussieren auf diese Wunder, und dann gibt es wieder eine andere Strömung, die das eher so ein bisschen, bisschen weniger. Wichtig, denke ich, ist hier die Ausgewogenheit der beiden Punkte, die wir gesehen haben. Zum einen dieser persönliche Aspekt, diese Früchte des Geistes, ja, wo uns die Bibel sagt, das sind Früchte des Geistes, des Heiligen Geistes. Und dann dieser andere Aspekt, dessen, wo Gottes Kraft wirkt, deutlich wirkt, in Wunderheilung, in Zungengebet, wie wir es hier sehen, in krasseren Dingen, sage ich mal, ne? Und wenn wir das ein bisschen ausgewogen sehen, dann kann man sagen, natürlich wirkt Gottes Geist heute noch so wie vor 2000 Jahren. Es passiert so viel auf dieser Erde. Ihr habt so viele Dinge schon erlebt mit Gottes Geist, jeder hier im Raum. Ja. Oft ist es nur so, man vergisst diese Sachen so schnell. Das ist so erschreckend. Ja, deshalb muss man sie am besten aufschreiben oder irgendwie, wie haben wir es genannt, Glückskiste oder Wunschkiste oder Ermutigungsbox, genau, wo man sich das reinschreibt, was wir mit Gott vielleicht erlebt haben vor 5 Jahren. Ja. Weil der Teufel, der sägt dann auch immer weg wieder so die schönen Erinnerungen. Das ist ganz wichtig. Ich denke, ihr habt eine Menge erlebt mit Gott schon, wo genau das passiert ist. Aber der Heilige Geist ist Realität und das ist so ermutigend. Gerade in dieser Woche jetzt, die ja eigentlich, wenn man mal jetzt 2000 Jahre zurückgeht, eine schwierige Woche war für die Jünger, oder? Da saß da Jesus mit ihnen, Johannes 13, also Johannes 13, 14, folgende müsst ihr euch mal anschauen. Das hörte sich alles nicht so gut an für die Jünger. Er sagte ihnen, ja, ich bin bald weg. Macht euch aber keinen Kummer, wird alles gut. Nur versetzt euch mal in die Zeit. Dann im Garten, da haben sie da geschlafen. Jesus betet, ringt darum. Brauche ich euch nicht sagen, was an Ostern passiert ist, wird der Günther euch nächste Woche dann wieder erzählen. Aber gerade, denke ich mal, für uns ist es doch schön zu sehen, was wir mit der Kraft des Heiligen Geistes eben durch den Tod Jesu, durch die Auferstehung für eine Lebensperspektive haben, die wir auch weitergeben können an andere Menschen. Das ist ganz wichtig. Und dann sehen wir, wenn wir dann weiterlesen, Apostelgeschichte 2, 5 bis 13, das lese ich jetzt nicht, aber das ist schon cool. Da sieht man dann, was passiert, als dieses Geräusch entstand, da kommt eine Menge zusammen, die sind bestürzt, dann hören sie reden und sie sehen, dass da was passiert jetzt. Sie kommen hin, sie sehen das, was passiert. Und hier sehen wir wieder, worum es geht. Es geht eben nicht das züngelnde Feuer, dass die Gemeinde sagt, oh, wir haben das züngelnde Feuer, schließ schnell zu. Bitte, schließ zu, dass keiner kommt und uns stört. Ja, aber viele Christen haben auch so ein bisschen die Gesinnung, wenn wir ehrlich sind. Ja, lass uns und sagt, das ist so schön. Ja, bitte keine störenden, stinkenden oder irgendwelche Leute noch dazu nehmen. Hier sehen wir was ganz anderes. Es passiert was in der Christenheit zwischen den Christen, dort bei den Gläubigen, die anderen laufen hinzu. Und das ist es das, worum es überhaupt geht, letztendlich. Ja. Dass Menschen Jesus begegnen. Darum geht's. Darum geht's. Bei den Früchten des Geistes, bei der Dynamis, bei den Wundern, damit letztendlich Menschen Jesus begegnen. Natürlich können wir auch als Christen, wenn jetzt einer sagt, ja, natürlich haben wir bestimmte Gruppen vielleicht, wo wir uns prophetische Worte austauschen, wo jetzt vielleicht gar nicht so gut wäre, wenn jemand dabei sitzt, den das befremdlich wäre. Natürlich gibt es sowas auch in der Gemeinde mal, in der Intimität der Gemeinde. Das ist ganz wichtig. Aber auch das letztendlich wieder nur dafür, dass wir aufgebaut werden, dass Menschen zu Jesus kommen. Und wir hinwachsen zu Jesus Christus. Wir haben es eben gesungen. Empty me, empty me. Mach mich leer, damit ich mehr werde wie du. Und nimm all das weg, was stört, damit ich dir ähnlicher werde. So in etwa, wenn ich es mal frei übersetze. Und dann tut es Gott. Dann tut es Gott. Das ist einfach klasse zu sehen. Ja, Gott macht es. In der Apostelgeschichte 2,42, ein Stück weiter, vielleicht guckt euch das mal in Ruhe an. Da kommen sie dann zusammen, die Urgemeinde. Sie beten, sie haben die Lehre, sie haben die Gemeinschaft, diese Koinonia, sie brechen das Brot zusammen. Wunderbar. Und so können wir das auch erleben, wenn wir einen Anbetungsgottesdienst machen oder wenn wir, was weiß ich, ihr wisst besser, was ihr hier macht. Es ist schön, wenn Menschen durch den Heiligen Geist angesprochen werden. Und dann schließt sich die Predigt des Petrus an und dann sehen wir, worum es dann eigentlich geht. Dann passiert das eigentliche Wunder. Das kommt nämlich dann noch. Das ist dann ab 2,14, dann predigt Petrus und sagt, genau diese Wunder, die ihr gesehen habt, das ist eine Erfüllung, eine Prophetie von Joel. Er sagt das sogar, ne? Und dann kommt der schöne Satz 21, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Also all die Wunder, passieren, damit Menschen errettet werden, die nach Gott suchen. Und dann predigt er weiter, ist wunderbar zu sehen. Und dann kommt der Kernsatz, 38, und das können wir auch uns selber nicht ersparen und Menschen oft nicht ersparen. Tut Buße und an jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dann reichen wir das weiter. Wir reichen es weiter, Menschen tun Buße, wir erklären ihnen das Evangelium, wir taufen sie oder sie bekehren sich einfach. Die Taufe ja mehr symbolisch. Sie bekehren sich und sie empfangen die gleiche Kraft. Das ist weiterreichendes Staffelholz, das ist in gewisser Hinsicht. Oder wie soll ich sagen, also das Evangelium weitergeben. Und dann passiert bei anderen Menschen was. Und ich denke, das ist das Schönste, was wir einfach erleben können. Denn dann kommt die volle Freude des Evangeliums zu anderen Menschen. Wie das passiert ist, sehen wir in dem Vers davor, dem 37er. Als sie es hörten, drang es ihnen durchs Herz. Gott macht die Herzen weich. Ich habe schon versucht, wir haben so Outreach gemacht, haben wir da etwas evangelistisch vielleicht manchmal überzogen oder so. Man kann mit Gewalt niemanden bekehren. Es geht nicht. Wir könnten also jetzt mit Stielkettensägen in die Fußgängerzone gehen und sagen, ihr müsst euch bekehren. Es funktioniert nicht. Hier steht der Schlüssel. Als sie das hörten, drang es ihnen ins Herz. Es drang ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Was sollen wir tun? Und dann sagt er, tut Buße, kehrt um. Da schließt sich der Kreis. Tut Buße, jeder lasse sich taufen. Das ist der Kern, darum geht es. Und dann kommen 3000 zum Glauben. 3000 Menschen, das ist Wahnsinn. Ja. Zu einer Zeit nicht von Massenevangelisationen irgendwo in Stadien, sondern damals schon. 3000. Das ist ja Wahnsinn. Darum geht es halt, diese Kraft Gottes, nicht um der Kraft Gottes willen, sondern um des Evangeliums willen. Und dann geht es so richtig ab. Ich kann euch nur ermutigen, die Apostelgeschichte mal wieder aufzugreifen. Dann geht es so richtig los. Apostelgeschichte 3, die Heilung eines Lahmgeborenen. Dann Apostelgeschichte 4, geniales Gemeindeleben. Apostelgeschichte 5, Krankenheilungen. Apostelgeschichte 7, der eigentlich traurige, aber so beeindruckende Märtyrertod von Stephanus, wo Paulus im Hintergrund sieht und Gott schon das nächste Wunder wieder in Arbeit hat. Und dann das achte Kapitel, Simon der Zauberer will den Heiligen Geist kaufen. Ja, auch das gibt es, ja. Leute, die den Heiligen Geist dann kaufen wollen. Es funktioniert nicht. Ich verrate euch schon, wie es ausgeht. Und dann wird Paulus Christ, Auferweckung der Tabitha, Betätigung des Cornelius und so weiter und so fort. Aufbauend auf den Früchten des Evangeliums passieren dann all diese Wunder, die natürlich passieren und die heute auch passieren und die heute auch passieren können. Aber es geht nicht um der Wunder willen. Alles kann passieren, aber die Basis muss halt stimmen. Und das haben wir sehr schön gesehen, denke ich, bei Franz von Assisi. Er hat sich bekehrt. Die Basis hat gestimmt ab einem bestimmten Punkt in seinem Leben. Und dann hatte er diese Ausstrahlung. Und dann sind die Wunder passiert. Und danach sehne ich mich. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen in meinem Leben, aber auch im Leben von anderen. Ich glaube, es ist nichts Schöneres, als zu sehen, wie jemand anders das Evangelium empfängt und wie er sich verändert. Wie sein Leben einfach neu anfängt, weil Gott es von innen erneuert. Okay, lasst uns zusammen noch beten. Spielt ihr dann noch ein Lied am Schluss? Oder? Ja, dann machen wir das auch so. Vater, ich danke dir für die Gemeinschaft hier einfach mit lieben Geschwistern, Herr. Ich bitte dich, dass du uns wirklich Kraft gibst, diese Woche. Ja, Kraft, die Früchte des Lebens, die Früchte des Geistes in unserem Leben einfach sichtbar zu machen. Dass andere Menschen das sehen und sagen, Herr, was müssen wir tun? Was müssen wir tun, um das auch zu bekommen, Herr? Und dabei bitten wir dich, Herr, um deine übernatürliche Hilfe und Unterstützung, Herr. Dass dein Geist das bewegt in den Herzen der Menschen, was kein Mensch verändern kann, Herr. Lass doch diese beiden Dinge in unserem Leben zusammenkommen, Herr. dass wir das erleben dürfen. Dass Menschen gläubig werden. Herr, dass diese Räume hier nicht mehr ausreichen, weil Menschen herkommen und sagen, das wollen wir auch haben, Herr. Mach uns zu so Werkzeugen in deiner Hand, Herr. Und benutzt diese Gemeinde hier, bitte, Herr. Benutzt diese Gemeinde hier, um ein Licht in Grünstadt zu sein. Ich danke dir, dass sie hier sind. Ich danke dir für das Tolle, Herr, was hier schon passiert ist und noch passieren wird, Herr. Lass sie in deinem Schutz und in deiner Kraft wandeln, Jesus. Und gib ihnen immer neuen Mut. Gib ihnen immer neues Durchhaltevermögen. Und segne die Schwestern und Brüder hier ganz besonders, Herr. Und lass sie Freude über diese Stadt bringen. Segne die Familien auch und segne alle, die hier mitarbeiten. Und ja, komm du. In Jesu Namen. Amen.